Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1991.
Hier ist wieder das Info.
Das Montagsinfo.
Von Radio Dreikland.
Auf 102,3 Megahertz.
Hallo, schönen guten Abend, Montagabend, das Info am Montag. Im Studio sind heute Bernhard, Ricarda und Thorsten. Die Studionummer wie immer die 0761 hier in Freiburg und dann die Nummer fürs Studio die 31028. Fangen wir gleich an mit der Themenübersicht. Zunächst zwei Kurzmeldungen und dann...
Ja, heute war der erste Tag vom Freiburger Forum gegen den Krieg. Das ist also eine Aktionswoche, die vom Maßnahmen- und Organisationsbüro von AStA und Fachschaften seit längerer Zeit geplant wurde. Da wird eben nochmal die Nachwirkungen des Golfkriegs und Hintergründe werden nochmal aufgearbeitet, werden in verschiedenen Vorträgen und Aktionen. Da über dieses Forum haben wir heute eine Umfrage gemacht bei den Mensa-Besuchern und Besucherinnen, die gerade vor dem Festzelt, das sich eben auf der Wiese vor der Mensa befindet, saßen. Da haben wir einfach ein paar Stimmen eingefangen und davor wollten wir noch ein kurzes Interview mit Fuad Hamdan einspielen, der einen Film beschreibt, den er heute Abend in der Universität Freiburg vorstellen will.
Ja, vom Thema Frieden geht es dann zum Thema Atomkraftwerke, auch ein altes Thema bei Radio Dreieckland. Und zwar ist da am vergangenen Freitag ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Berlin ergangen. Und zwar kann das Atomkraftwerk Obrichheim am Neckar, in der Nähe von Heilbronn, muss das sein, demnächst wieder ans Netz gehen. Zu der Entscheidung noch ein paar Anmerkungen.
Als Viertes gibt es dann ein Interview über die Frauenförderung hier an der Uni in Freiburg.
Und wenn wir noch dazu kommen, dann gibt es am Schluss noch zwei Kurzmeldungen. Einmal über die gelaufene Demo am Wochenende für autonome Jugendzentren und über die BUND-Jahrestagung in Freiburg.
Ja, und jetzt am Anfang des Infos erstmal ein Hilferuf, also das Folgende soll ein solcher sein. Über den geplanten Bau einer Zitronensäurefabrik in den Rheinauen bei Markolzheim haben wir schon des Öfteren berichtet. Heute erreichte uns nun folgender Hilferuf der Bürgerinitiative aus Riegel. Von den Gegnern der Zitronensäurefabrik im Elsass haben die Riegeler erfahren, dass das Genehmigungsverfahren für diese Fabrik noch bis zum 28. Juni läuft. Bis zu diesem Tag können noch Einsprüche gegen den Bau der Zitronensäurefabrik erhoben werden. Die Umweltschützer stehen aber im Moment noch vor dem Problem, dass ihnen das nötige Spezialwissen für die Begründung eines Einspruchs fehlt. Darum sucht die Bürgerinitiative Riegel noch dringend Fachleute, Chemiker oder Juristen oder auch angehende Chemiker oder Juristen, die Lust und Zeit haben, an einem Einspruch gegen den Bau der Zitronensäurefabrik mitzuarbeiten. Besonders gefragt sind Leute mit Kenntnissen im Umwelt- und Europarecht. Außerdem sind natürlich französische Sprachkenntnisse notwendig. Wer mitmacht, braucht dies auch nicht völlig umsonst zu tun. Unkosten können erstattet werden. Wegen der drängenden Zeit war es nicht mehr möglich, ein Institut oder Ähnliches einzuschalten. Interessierte Umweltschützer mit dem notwendigen Fachwissen sollten sich deshalb auch möglichst bald bei der Bürgerinitiative in Riegel melden. Kontakt kann man aufnehmen über Axel Meyer, Telefonnummer 07642 54 38. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer 07642, die Vorwahl, und dann der Anschluss lautet 5438. Gegen Ende der Sendung bei den Veranstaltungshinweisen werde ich diese Telefonnummer für alle diejenigen, die sich nicht notieren konnten, aber trotzdem Interesse an dieser Aktion haben, noch einmal wiederholen.
Der Streit in der Bonner Koalition um den Paragraphen 218 spielt weiter. Die Bundesfamilienministerin Rötsch entwirft laufend neue schwammige Programme, um Frauen zu einem Informationsgespräch zu drängen. Nach diesem Informationsgespräch sollen dann beide, Arzt und Frau, entscheiden, ob eine Abtreibung sinnvoll und ethisch vertretbar ist. Ein ziemlich rigider Entwurf, der der Frau das Selbstbestimmungsrecht über ihren eigenen Körper abspricht. In vielen anderen europäischen Ländern haben die Frauen längst die Entscheidungsgewalt darüber, ob sie nun eine Abtreibung vornehmen wollen oder nicht. In Ländern der sogenannten Dritten Welt bedeutet eine Abtreibung dagegen schon fast den sicheren Tod. Ca. 500.000 Frauen im gebärfähigen Alter sterben wegen unsachgemäßer Abtreibung und wegen Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt. Diese Zahl ermittelte das World Watch Institute in Washington. Weitere 500.000 Frauen sterben jährlich an Unterleibsinfektionen und Geschlechtskrankheiten. Gründe für diese erschreckend hohen Zahlen liegen auf der Hand. Familienplanung wird zwar staatlich gefördert, schließt allerdings aber Verhütungsmittel nicht mit ein. In vielen Regierungen und internationalen Organisationen sind Frauen weit unterrepräsentiert. In den Familienplanungsprogrammen, die also weitgehend von Männern konzipiert und unterstützt werden, bleiben ledige Frauen und junge Mädchen völlig außen vor. Frauen sind dort Menschen zweiter Klasse.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1991.
Heute hat in Freiburg das Freiburger Forum gegen den Krieg begonnen, veranstaltet vom sogenannten Maßnahmen- und Organisationsbüro von UASTA und Fachschaften der Uni Freiburg und unterstützt von zahlreichen Gruppen in und außerhalb Freiburgs. Es gibt ein Forumsbüro in einem Zelt, das für diese Forumswoche auf der Wiese hinter der Mensa 1, also gegenüber der Uni KG 3, aufgestellt ist. Der Rektor war gegen den sonst üblichen Standort gut sichtbar auf der Wiese gegenüber vom Theater. Mit dieser Aktionswoche soll vor allem der Krieg am Golf, seine Auswirkungen und Hintergründe noch einmal kritisch reflektiert werden. Das genaue Programm erhaltet ihr im Zelt, wo außerdem der Treffpunkt für Aktionen, Diskussionen etc. ist. Übers Radio werdet ihr außerdem in den nächsten Tagen vor allem im Info natürlich über den Verlauf des Forums informiert werden. Hier zu Beginn unserer Sendung möchte ich kurz noch auf eine Veranstaltung des Forums hinweisen, die gerade eben begonnen hat, um 18 Uhr. Sie geht noch bis 20 Uhr, und zwar im Hörsaal der Universität Nummer 1015. Dort wird der Film Schatten der Zukunft von Wolfgang Bergmann gezeigt. Der ist 1985 gedreht worden und einer der Hauptdarsteller, das ist der Palästinenser Fuad Hamdan, wird anwesend sein, und es gibt anschließend Möglichkeiten zur Diskussion. Der Film ist nicht von Fuad Hamdan selbst gedreht, das ist in dem Programmheft des Forums falsch angegeben. Also für diejenigen, die jetzt lieber Info hören wollen, als zu der Veranstaltung gehen, oder die eben erst später zu der Veranstaltung dazustoßen, wird Fuad Hamdan jetzt kurz den Inhalt des Films wiedergeben. Wir haben unser Gespräch mit ihm kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Der Film heißt Schatten der Zukunft, und der Inhalt des Films ist der, dass der Film zwei Menschen begleitet, eine junge Israelin, die in Berlin lebt und dort Psychologie studiert hatte, und auf der anderen Seite ein junger Palästinenser, der in München lebt und dort Informatik studiert hatte. Die junge Israelin, deren Eltern aus Nazi-Deutschland fliehen mussten 1939, das heißt, ihre Eltern mussten vor den Nazis fliehen, und seine Eltern, seine Familie musste vor den Zionisten fliehen. Das heißt, sind Flüchtlinge. Die palästinensische Seite, also die Familie von diesem Palästinenser, lebt in einem Flüchtlingslager seit 1948. Und der Film begleitet diese zwei Personen, also, wenn man so will, geografisch und geschichtlich, ja. Versucht aufzuklären, dass möglicherweise ohne Nazi-Deutschland, ohne Verfolgung der Juden in Deutschland, hätte es womöglich keine Vertreibung der Palästinenser stattgefunden. Das heißt, ohne Auschwitz kein kein Israel. Das heißt, ohne Auschwitz keine Vertreibung der Palästinenser. Der Film ist dokumentarisch, ne? Ist kein Spielfilm. Mhm. Mit dieser Israel und mit diesem Palästinenser, von denen ich vorher gesprochen habe. Ja? Ja, ja. Also diese Figuren sind real, keine fiktive. Ja? Mhm. Also die Israel existiert und Palästinenser auch, das bin ich. Ja? Mhm.
Also das war, wie gesagt, der Palästinenser Fuad Hamdan, einer der Hauptdarsteller in dem Film Schatten und Zukunft, der jetzt eben gerade im Hörsaal 1015 der Universität gezeigt wird. Anschließend gibt es dann Diskussionen über den Film. Die weiteren Veranstaltungshinweise für heute, also für Montag, erfahrt ihr am Ende der Sendung um kurz vor 19 Uhr. Wir waren heute Mittag an dem Zelt auf der Wiese bei Mensa 1, also am Forumsbüro, und haben uns mal umgesehen, wie die Resonanz auf das Forumszelt bei den Mensa-Besuchern ist. Und in einer kleinen Umfrage haben wir jetzt ein paar Stimmen zum Forum auf dem Mensa-Gelände direkt hinter dem Zelt festgehalten.
Hast du schon mitbekommen, dass das Freiburger Forum gegen den Krieg ab heute stattfindet?
Dass es ab heute stattfindet, wusste ich nicht, weil ich bin gerade nach Freiburg gekommen.
Hast du vor, daran teilzunehmen?
Ja. Ja, also wenn es zeitlich möglich ist, ja, sicher.
Mhm. Hast du schon Überblick über die Veranstaltungen, die ja stattfinden werden?
Nee, leider nicht. Nee, ich glaube, ich habe irgendwas mitgekriegt mit Rüstungskonversion. Wenn es richtig ist, da werde ich auf jeden Fall hingehen. Weil, also ich denke halt, das ist was, wo man anfangen muss, eben, dass man einfach die Rüstung eben zurücknimmt, dass man die Rüstung einschränkt. Also ich habe da auch, ich bin in Ulm jetzt, und wir haben da auch so eine kleine Gruppe, und da beschäftigen wir uns auch speziell mit Rüstungskonversion. Und da werde ich auf jeden Fall hingehen, ja.
Bist du im Januar und Februar auch auf die Straße gegangen gegen den Krieg am Golf? Gehörtest du also auch im weitesten Sinne zur Friedensbewegung?
Fast täglich, ja, bin ich hingegangen. Aber eben nicht in Freiburg, sondern in Ulm, aber ist ja egal. Das spielt keine Rolle, ja. Und ich stehe auch jetzt noch immer Donnerstagmorgens in Ulm vor TST. Das Die produzieren zu 90% Rüstungsteile und da stehen wir immer donnerstagmorgens und so eine Mahnwache im Prinzip eben, also für den Frieden und erst eben die Rüstung eben zurückgenommen wird, ja.
Du bist aber nicht jetzt wegen dem Forum nach Freiburg gekommen?
Nee.
Nein, aber ich habe davon gehört, dass es das gibt.
Ja, und interessiert dich das Programm oder hast du vor, dich zu informieren?
Das Programm würde mich interessieren, wenn ich die Möglichkeit hätte, in irgendeiner Form an dem Programm auch teilzunehmen. Aber da ich nur heute in Freiburg bin, scheidet das ja leider aus.
Aber also hinter uns ist ja das Versammlungszelt, also das Forumszelt, wo eben praktisch alle Informationen zusammenlaufen. Hast du aber noch nicht reingeschaut?
Reingeschaut schon und ich habe auch noch vor, nochmal reinzugehen.
Ah.
Sie sind nicht aus Freiburg. Haben Sie mitbekommen, dass hier das Freiburger Forum gegen den Krieg läuft?
Ja, ich glaube, dass es ist eine gute Idee, dieses Forum gegen Krieg. Aber zum Beispiel für mich, ich habe eine Frage gegen Wortkrieg.
Gegen welchen Krieg?
Ja, welchen Krieg? Ja.
Das ist eine Aktion, die im Rahmen der Demonstration gegen den Golfkrieg entstanden ist. Gegen den Golfkrieg.
Ja.
Und jetzt soll nochmal über diese Aktion diskutiert und reflektiert werden.
Ja. Aber ich denke, mit dem Krieg ist so, dieser Krieg ist kaputt.
Nicht vorbei.
Ja, ist vorbei.
Und es ist jetzt zu spät, darüber zu diskutieren.
Aber vielleicht du hast andere Meinung.
Aus welchem Land kommen Sie, darf ich fragen?
Aus der Sowjetunion.
Also, ihr meint, ihr habt selber Krieg, oder?
Ja, weil wir haben keine Wohnung und nichts. Wir haben selber Krieg.
Das ist der wichtigste Krieg, der momentan da herrscht, ne?
Wohnungsnot.
Wohnungsnot, genau.
Und jetzt die Veranstaltungen, die jetzt hier laufen, die interessieren euch deswegen nicht, weil ihr mit anderen Problemen zu kämpfen habt?
Genau, wir wissen jetzt gar nicht, um was ging. Wir haben da die Leute. Ja, das wissen wir jetzt gar nicht.
Gegen den Krieg, also es ist nochmal zum Golfkrieg, so eine Nachbereitung.
Was soll man da groß sagen? Es war halt scheiße, was die gemacht haben, gell?
Vielleicht was notwendig, ja.
Eben.
Ja. Dass wir die alliierten Angriffe haben da, aber ich meine, Krieg ist nie schön, ne? Egal wer es macht oder wer ihn führt. Und im Endeffekt bringt es doch nichts, außer Tode. Unnötige. Nur das Übel ist, dass wir kleine Leute können nicht daran ändern, dass er bald kommt. So würde ich sagen. Ja. Wir können darüber diskutieren, schwätzen, wie wir wollen, aber ändern können wir doch nicht so. Ja.
Krieg, da machen die großen Herrschaften machen trotzdem den Krieg. Das ist, da kannst du zur Wahl gehen und machen, wie du willst, gell, und trotzdem letztendlich wird der Krieg trotzdem geführt. Ja, was will man da groß sagen? Man kann nichts machen. Die Herrschaften da oben, wo am Drücker sitzen, gell, die machen es ja trotzdem dann.
Ja, als nächstes trafen wir dann auf zwei junge Franzosen in Militäruniform, die gerade am Forumszelt vorbeispazierten. Auch sie hatten noch nichts von dem Forum gehört. Kein Wunder, sie sprechen nämlich auch kein Deutsch. Sie fanden die Idee von einem Forum gegen den Krieg aber sehr gut.
Il y a pas suffisamment de personnes. Faut qu'il y ait plus de monde qui se révolte
contre la guerre.
Contre la guerre.
Et aux casernes, chez vous, on parle aussi de la guerre et on discute.
Oui, tout bien sûr.
Il y a des voix critiques contre la guerre ou plutôt.
Il y a beaucoup plus de voix critiques contre la guerre.
Ja, sagt uns also, dass es sehr viele kritische Stimmen über den Golfkrieg bei Ihnen in der Kaserne gegeben hat, dass sehr viel darüber gesprochen wird und dass vor allen Dingen eben bei den Leuten, die sowieso nur ihr eines Jahr Militärdienst ableisten, dass da die meisten Leute sowieso gegen den Krieg sind. Auch unsere nächste Informantin hatte erst heute von dem Forum gegen den Krieg erfahren. Und hast du vor, da Veranstaltungen zu besuchen oder selber aktiv irgendwo mitzumachen?
Also ich habe noch gar keine Ahnung, wie das Ganze strukturiert und aufgebaut ist. Und ich habe das jetzt eben auch das erste Mal mitgekriegt, dass hier überhaupt was ist. Und deswegen habe ich noch nicht viel drüber nachgedacht, aber ich habe mir gerade eben mal das Programm geholt. Und je nachdem, eigentlich würde ich gerne mal selbst was mitmachen irgendwo, also in der Gruppe.
Wie findest du das Programm? Hast du irgendwie Anmerkungen oder Kritikpunkte? Vermisst du irgendwas?
Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt. Ich habe jetzt nur heute für Montag mal gerade die Vorträge und was es so für Themen gibt, geguckt. und sonst weiß ich noch gar nichts.
Aber du findest es gut, dass das stattfindet?
Ich habe mich gewundert, dass es also doch noch Auswirkungen vom Golfkrieg gibt, weil ich halt gedacht habe, das wäre irgendwann total abgestorben und untergegangen. Und das finde ich sehr gut, dass da was gemacht wird. Also, dass es dann doch noch Nacheffekte hat, also nicht so vergessen wurde. Finde ich schon gut.
An dieser Stelle möchten wir uns für die teilweise mangelhafte technische Qualität entschuldigen, da unser Mikro kaputt war und deshalb die fabelhafte Qualität unserer Beiträge sonst diesmal nicht erreicht werden konnte. Jetzt kommen wir erstmal zu was sehr Positivem, nämlich zu paranormalen Tonbandstimmen.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Tonbandstimmen.
Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
Birds are flying.
Ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe. Me. The lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. In my dreams, you're talking to me. Your voice is moving through me. You talk as if you knew me. So pay me what you owe me.
A confident parent, it's so destiny. 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 A confident parent, it's so destiny.
Beispiel Nummer 22.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1991.
Das Atomkraftwerk Obrichheim am Neckar steht seit einem Jahr still. Der Grund? Im Mai letzten Jahres hatte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim entschieden, dass der weitere Betrieb rechtswidrig sei, weil eine Betriebsgenehmigung fehle. Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium hatte die Betreiber des AKWs anweisen müssen, ihr Kraftwerk abzuschalten. Am vergangenen Freitag entschied nun das in Berlin ansässige Bundesverwaltungsgericht, dass das Atomkraftwerk doch betrieben werden dürfe. Begründung? Es seien immer wieder neue Teilgenehmigungen zum Probebetrieb erteilt worden, die nach wie vor gültig seien. Da das Atomrecht nicht definiere, wie lange der Probebetrieb eines AKWs gehen dürfe, könnte dieser, wie im Fall Obrichheim, auch 20 Jahre andauern. Immerhin erkannte das Bundesverwaltungsgericht aber an, dass schließlich doch irgendwann eine Dauerbetriebsgenehmigung, im Urteil Schlussgenehmigung genannt, erteilt werden müsse. Und der Widerruf und die Rücknahme einer solchen Dauerbetriebsgenehmigung sei denkbar, wenn Zweifel an der Eignung des Kraftwerks für einen sicheren Betrieb bestünden. Was dieses Urteil nun in der Praxis heißt, wollte ich heute Nachmittag vom Pressesprecher der Grünen Landtagsfraktion erfahren. Die Grünen im Stuttgarter Landtag hatten nämlich überhaupt erst recherchiert, dass dem AKW Obrichheim die Betriebsgenehmigung fehlt und hatten die Klage eingereicht. Wolfgang Schmidt, Pressesprecher der Fraktion, hatte das Urteil noch nicht schriftlich vorliegen und konnte darum zu Einzelheiten noch nichts sagen. Zum weiteren Vorgehen der Kläger gegen das Atomkraftwerk deutete er aber Folgendes bereits an.
Es ist aber auch eine rechtliche Argumentation insofern, als man natürlich überprüfen lassen kann, und da kommt dann das Stichwort Karlsruhe, ob so etwas überhaupt möglich ist, ob man überhaupt einen Probebetrieb einer kerntechnischen Anlage über seine gesamte Lebensdauer laufen lassen kann, ob die Gesetze hier nicht hätten Fristen vorschreiben müssen, ob nicht zumindest die Genehmigungsbehörde hätte für einen Probebetrieb Fristen hätte einsetzen müssen, beispielsweise indem es sagt, also 3 Brennstoffzyklen, dann muss das überprüft werden und was dabei festgestellt worden ist an technischen Änderungen, wird dann in der endgültigen Schlussgenehmigung als Auflage draufgelegt und dann wird die Dauerbetriebsgenehmigung erteilt. All dies ist ja nicht geschehen und insofern überlegen wir natürlich und auch die Kläger überlegen, ob sie damit nicht mit einer Verfassungsbeschwerde ans Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe gehen und diese Praxis der Genehmigung einfach überprüfen lassen.
In der politischen Auseinandersetzung mit dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtshofes wollen die Grünen besonders die folgenden Ungereimtheiten des Urteils herausstellen.
Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin hat ja einen ganz merkwürdigen Spruch getan. Es hat gesagt, dieses Kraftwerk hat eine rechtsgültige Betriebsgenehmigung. Die ist in diesen Teilbetriebsgenehmigungen ausgesprochen und zwar für den Probebetrieb. Nur ist dieser Probebetrieb nie befristet gewesen. Weder ist diese Frist irgendwo im Gesetz erwähnt, noch in den Betriebsgenehmigungen. Und so kann man davon ausgehen, dass der Probebetrieb nicht abgeschlossen ist. Es gäbe also auch keine Vergleiche irgendwie mit anderen Betriebsgenehmigungen oder Kraftwerken, wo man dann den Probebetrieb auf bestimmte Brennstoffzyklen begrenzt hat. Und dies ist im Prinzip eine Rechtsunsicherheit, die unglaublich ist. Ein Kraftwerk hat eine Lebensdauer von 2 bis 3 Jahrzehnten. Dieses Kraftwerk ist seit 23 Jahren am Netz, beziehungsweise mit Unterbrechungen natürlich. Und insofern müsste man davon sprechen, dass das Kraftwerk seine ganze Lebenszeit im Probebetrieb läuft.
Soweit also Wolfgang Schmidt, Pressesprecher der Grünen Landtagsfraktion. Ich meine, das Bundesverwaltungsgericht hat gar nicht zu Unrecht. Denn da baut nun jemand, genannt Betreiber, in jahrelanger Arbeit ein Atomkraftwerk, scheut dabei keine Kosten noch Mühen, erzeugt seit über 20 Jahren Strom, Strahlen und Atommüll mit der Anlage und auf einmal soll alles verboten gewesen sein. Da muss die Rechtssicherheit doch eigentlich vorgehen. Nur in diesem Fall geht es eben um die Betreiber eines Atomkraftwerkes und in diesem Fall sind das die Energieversorgung Schwaben, das Badenwerk, die technischen Werke Stuttgart und die Neckarwerke, also alles Institutionen, denen es weder an Geld für Prozesse noch an Juristen fehlt. Institutionen mit derartigen Macht- und Verwaltungsapparaten können wohl nur schwerlich eine Rechtssicherheit für sich beanspruchen, die einen an sich illegalen Zustand zu überwinden hilft.
Leave a message, just start talking at the sound of the tone. coming home. Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you.
Strukturen männlicher Herrlichkeit und Herrschaft scheinen an immer mehr Orten mehr oder weniger massiv abzubröckeln. Die Universitäten des Landes Baden-Württemberg wollten da nicht nachstehen. 1986 bekamen alle Universitäten eine Empfehlung aus Stuttgart zugesandt, in dem sie aufgefordert wurden, Frauen in allen Bereichen der Uni zu fördern. Freiburg richtete damals als erste Uni eine Stelle für eine Frauenbeauftragte ein, die sich um die Belange der wissenschaftlichen Hilfskräfte und der Studentinnen kümmern sollte. So blieb diese Frauenbeauftragte lange Zeit eine Alibi-Frau in der Männerhierarchie Universität. Im vergangenen Jahr nun sollte von jeder Uni ein Frauenförderungsplan erarbeitet werden. Tübingen hat ihn bereits seit 3 Jahren und auch in Konstanz wurde 1990 ein umfangreiches Frauenförderungspaket verabschiedet. Im vergangenen Jahr setzte sich nun auch hier in Freiburg eine Kommission zusammen, um einen Plan auszuarbeiten. Welche Frauen saßen in diesem Ausschuss? Waren auch Männer vertreten? Dazu Christine Buchheit, Mitglied des feministischen Referats der Uni Freiburg.
Die Senatsfrauenkommission, oder wie sie genau heißt, Senatskommission zur Förderung von Wissenschaftlerinnen und Studentinnen, ist eben vom Senat bestellt und da gehörten auch Männer dazu. Und zwar war die bislang zusammengesetzt, der Vorsitzende war der Herr Koch von der Psychologie, über den wurde in anderen Zusammenhängen ja schon einiges berichtet wohl. Dann der Jochen Martin, Althistoriker, die Frau Zuth als Frauenbeauftragte mit ihrer Stellvertreterin Professor Witt von der Kinderklinik, glaube ich, die waren die anderen Professorinnen. Dann war die Frau Schöntal, Mittelbau, eine Nina Detloff, eine Juristin, auch Mittelbau, die Wulfild Aulmann vom Personalrat, also nicht wissenschaftliche Mitarbeiterin, und ich als Studentin und eine andere RCDS-Studentin, die Marie-Antoinette.
Und ihr habt jetzt einen Plan entworfen?
Wir haben eben ganz lange das letzte Jahr an einem Plan gesessen, haben uns vor allen Dingen orientiert an den anderen Frauenförderplänen aus Baden-Württemberg und an den, was es so von anderen Bundesländern gibt, haben diesen Plan eigentlich schon letztes Jahr im Dezember fertig gehabt und haben den dann dem Senat oder erst dem Rektorat eigentlich weitergegeben.
Was waren denn Schwerpunkte in diesem Frauenförderplan?
Es gab verschiedene Schwerpunkte. Zum einen immer die Institution, Einrichtung von Fakultätsfrauenbeauftragten, die Senatskommission, Frauenbeauftragte, dann die Aufgaben festlegen plus finanzielle Mittel. Ein Schwerpunkt, Institution. Zweiter Schwerpunkt war reale Maßnahmen zur Verbesserung von Wissenschaftlerinnen, also einmal Arbeitsbedingungen, dann auch, dass natürlich irgendwelche Quoten braucht man, damit sich auch wirklich Frauen eingestellt werden. Also dieser ganze Arbeitsbereich. Dann gab es einen großen Schwerpunkt auf Studentinnenförderung im Sinne von Studienberatung, von Extrastipendien, von für Studierende mit Kindermaßnahmen. Und es gab dazu den Extrabereich Frauenforschung mit einem ganzen Förderungskatalog zur Etablierung von Frauenforschung. Also es war wirklich ein sehr weit gefächerter Plan, der eigentlich alle Bereiche abgedeckt hat.
Wann habt ihr diesen Plan dem Senat vorgestellt?
Der Plan sollte eigentlich letztes Jahr schon im Dezember zum Senat und das klappte eben nicht, weil das Rektorat sich zwischengeschaltet hat. Die wollten den zuerst sehen. Wir haben den dann kommentiert und haben da verschiedenste Einwände gemacht. Wir hatten dann extra Sitzungen mit dem Rektorat, wo wir schon alles Mögliche verbessert haben, damit es damit es dem Rektorat einigermaßen passt, damit es überhaupt vorgelegt werden darf. Also das war so die erste Hürde. Dann sollte es, glaube ich, im Januar vorgelegt werden, haben sie uns vertagt. Das war schon der erste Hammer, da haben wir ganz lange draußen vor der Tür gesessen und kamen nicht dran, weil es ja nicht so wichtig war. Und endgültig dran kam es dann im Februar, nach Semesterende schon, im Mitte Februar.
Ja, und das lief dann nicht zu eurer Zufriedenheit?
Die Sitzung war eigentlich wirklich ein Armutszeugnis für die Uni Freiburg. Es fing damit an, dass das Direktorat nochmal ein extra Präambel geschrieben hatte zu dem Plan, wo drin stand, dass der Plan nur irgendwie so eine grobe Zielvorgabe sei, innerhalb derer sich die Fakultäten orientieren könnten. Also es hat schon mal den Plan eigentlich zurückgenommen. Und in dem Plan stand aber, in dem Präambel stand eigentlich aber drin, dass der Plan das Ziel hat, Diskriminierung von Wissenschaftlerinnen entgegenzuwirken. Und merkwürdigerweise drehte sich dann die Diskussion nicht um unseren Plan, sondern um diese Präambel, weil da die Mehrheit der Leute im Senat schon überhaupt keine Diskriminierung von Wissenschaftlerinnen sahen, deswegen auch schon dieser Präambel nicht zustimmen wollten. Und das war eigentlich völlig lächerlich, weil wenn Leute bestreiten, dass es eine Benachteiligung von Wissenschaftlerinnen an der Uni gibt, brauchst du dich auch nicht mehr über einen Frauenförderplan zu unterhalten. Und deswegen lief das völlig, also es lief einfach total daneben. Dann gab es sogar so Äußerungen von unserer einzigen C4-Professorin, die sagte, wenn wir mal ehrlich sind zu uns, wir Frauen, wir wollen doch gar nicht auf diese Stellen. Unsere Bewegung ist doch eher die der Flucht. Also in solch einer, also war eine ganz miese emotionale und auch ganz polemische Tour, die da gemacht wurde im Senat.
2,3% der Stellen hier in Freiburg sind mit Frauen besetzt.
Der Professorinnenstellen, C4 und C3. Und davon ist da wirklich nur ein einziger Lehrstuhl besetzt mit einer Frau. Das andere sind C3-Stellen.
Und dann hat sich, um das mal chronologisch weiterzuverfolgen, eine weitere Kommission gefunden, die einen ganz neuen Frauenförderungsplan zusammengestellt hat.
Nein, es war so, dass in der Senatssitzung zur weiteren Handlung eben der Rektor vorschlug, eine neue Kommission zu bilden, die dann direkt in dieser Sitzung, wo unser Plan abgelehnt wurde, aus all denen, die sich dagegen gemeldet hatten, wurde die neue Kommission zusammengesetzt. Die wurden auch verdonnert, die wollten sich damit nicht auseinandersetzen. Und die hatten nicht als Aufgabe, einen neuen Plan zu machen, sondern unseren Plan zu nehmen und so umzuarbeiten, dass der Senat dem zustimmen kann.
Was sie dann auch gemacht haben.
Zum Beispiel sollten sie klar trennen zwischen Frauenförderung und Frauenforschung. Das sei ja was ganz anderes, das könnte man nicht in einem Plan verwursteln. Oder sie sollten klar trennen zwischen Maßnahmen, die die Uni direkt verwirklichen kann und Maßnahmen, die doch eigentlich bloß das Land verwirklichen kann. Mit einem Beispiel, wenn wir über Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlerinnen geschrieben haben, haben die gesagt, das sei ja was, was nur das Land beeinflussen kann und deswegen geht es die Uni nichts an. Also haben die dann also umgearbeitet und raus kam jetzt ein völliger Rumpfplan, der die konkreten Maßnahmen, die die Uni noch machen sollte, auf ein Minimum beschränkt hat und alles andere in den Bereich von Empfehlungen ans Land, an sonstige, an den Gesetzgeber, so meistens mit Formulierungen, es ist zu prüfen, ob und wenn es geprüft ist, soll gegeben, wenn etwas in Frage kommt, dann soll nochmal drüber nachgedacht werden, wie das dann auch etabliert werden kann. Also es war völlig vage und ganz, ganz diffus gehalten, der Ton von dem neuen Plan.
Konkretmaßnahmen gibt es also kaum, welche in diesem neuen, aufgeweichten Plan. Woran liegt es denn nun generell, dass beispielsweise Tübingen und Konstanz in puncto Frauenförderung schon so viel weiter sind als Freiburg?
Ich kann es jetzt für Tübingen nicht beurteilen. In Konstanz liegt es sicher daran, dass die einen progressiveren Rektor haben, der tatsächlich auch hinter der Frauensache steht, ein Stück weit, natürlich nicht extrem. Aber dadurch gibt sich ganz andere Voraussetzungen. Während wir hier in Freiburg eine Situation haben, dass der Senat, der ist ja extrem konservativ, da sitzen wirklich ganz rechte Professoren drin, die überhaupt kein Interesse haben an Frauenförderung. Und unser Rektor hat nur das Interesse, einen Plan zu machen für das Ministerium, aber auch kein reales Interesse an Frauenförderung. Und es scheint einfach die politische Lage in den anderen Universitäten tatsächlich positiver auszusehen. Ja, also nun ist ja so, zuerst haben wir Studentinnen, sage ich jetzt mal wir, die sich da eben für interessieren, versucht, uns für diesen ersten Plan einzusetzen, weil wir dachten, damit würden wir was erreichen. Und als der dann gescheitert ist, war uns eigentlich klar, dass wir diesen Verhandlungsweg mit Kommission und sowas, dass es jetzt lang genug war. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir den neuen Förderplan auf andere Weise stoppen oder wenigstens mal anhalten werden. Und wir haben dann so eine Art Frauenvollversammlung vor der Senatssitzung einberufen, wo wir die anderen Frauen nochmal informiert haben über das, was passiert ist und haben eine Stellungnahme vorbereitet gehabt, mit der wir dann sich Frauen in die Senatssitzung gegangen sind und dort die Sitzung quasi gesprengt oder gestört. Die haben sich natürlich nicht lange von uns stören lassen.
Es wurde diesen Frauen ein Rederecht zugebilligt, und zwar vor der neuerlichen Verhandlung und möglichen Abstimmung des Frauenförderplanes. Die Chancen stehen trotzdem sehr schlecht. Der Plan wird verabschiedet werden und Frauenförderung bleibt Makulatur. Gleichberechtigung kann eben doch noch ein Fremdwort sein.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1991.
Ein junger Bär mit einem Motorrad. Wäre ich bekannt, bald in der ganzen Stadt. Es kam mir zu Fußballverein, ein guter Mittelstürmer zu sein. Das wäre halb so schwer. Kino, 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 Kino,
Gespräche mit den zuständigen Behörden und deren Verantwortlichen führten zu nichts. Wir wurden mit schönen Worten und leeren Versprechungen abgespeist. Auch verschiedene Parteien und Politiker bis hin zu Kulturbürgermeister Thomas Landsberg sagten uns Unterstützung und bestätigten uns die Notwendigkeit eines AJZs. Wirklich getan hat sich für uns jedoch definitiv gar nichts.
Ja, so ganz sanftmütig geht es in Freiburg doch nicht zu, wie man gerade jetzt vielleicht während des Freiburger Forums gegen den Krieg vermuten könnte. Kampf ist angesagt, zumindest bei den Unterstützern und Unterstützerinnen der autonomen Zentren Süddeutschlands und auch beim BUND für Umwelt und Naturschutz. Die Jugendlichen sagten den Kampf für autonome und selbstverwaltete Jugendzentren an. Am Samstag fand in Freiburg eine landesweite Demonstration und Kundgebung mit ca. 500 Teilnehmern statt. Ebenfalls fand am Wochenende in Freiburg die Jahresversammlung des BUND, des Bund für Umwelt und Naturschutz, auf bundesweiter Ebene statt. Hier ist vor allem massiver Widerstand gegen Umweltzerstörung und geplante Gesetze zur Verkehrspolitik geplant. Also Hauptthemen der Jahresversammlung des BUND waren eben die Verkehrspolitik in den neuen Ländern vor allem und die Verhinderung des sogenannten Beschleunigungsgesetzes, das die Bürgerbeteiligung bei Verkehrsprojekten wie Straßenbau in den neuen Bundesländern einschränken soll. Daneben ging es um Schwerpunkte wie Müll- und Verpackungskonzepte und Energiepolitik. Heftiger Widerstand und Protest des BUND gegen Umweltzerstörung ist angesagt und auf Polizeieinsätze will man es auch ankommen lassen.
Also es geht verstärkt.
Masas und Thorstens Finest kommen wir jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Ganz am Anfang vielleicht nochmal die Telefonnummer für diejenigen, die einen eventuellen Einspruch gegen die Zitronensäurefabrik bei Markolzheim mit unterstützen wollen oder dort mitarbeiten wollen, die können sich eben, wie am Anfang gesagt, an die Bürgerinitiative in Riegel wenden. Kontakt ist dafür Axel Meyer und der hat die Telefonnummer 07642, die Vorwahl, und dann 5438. 07642 5438. Und da wir gerade beim Thema Bürgerinitiativen und Umweltschutz sind, vielleicht noch ein Treffen, das Aktivisten im Dreieckland interessieren könnte. Das findet nicht heute Abend, sondern erst am Donnerstag dieser Woche statt. Und zwar in Mülheim um 20 Uhr im Hotel Kaiserhof treffen sich grenzüberschreitend Bürgerinitiativen aus dem Dreieckland. Und zwar diejenigen, die gegen die Industrialisierung im Elsass kämpfen wollen. Das also in Mülheim um 20 Uhr am Donnerstag.
Im Rahmen des Forums, Freiburger Forums gegen den Krieg gibt es heute um 7, also gleich, einen Vortrag von oder geleitet von dem Arbeitskreis Rüstungsforschung, ich weiß jetzt nicht, wer den Vortrag halten wird, über SDI, die Idee der Unverwundbarkeit. Und das Ganze findet statt im Foyer des Physikinstituts in der Hermann-Herder-Straße 3. Ebenfalls im Rahmen des Freiburger Forums gibt es heute Abend eine Podiumsdiskussion, und zwar von 8 bis 10 in der Fabrik im Großen Saal, in der Fabrik Habsburger Straße 9. Und zwar geht es da um Nahost-Friedenskonferenz, ein Weg zu einer gerechten Ordnung im Nahen Osten? Fragezeichen. Die Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion sind Abd al-Hadi, das ist ein Palästinenser von der Deutschen Welle aus Köln, dann Shraga Elam, ein Israeli, der momentan in Zürich lebt, dann Saadi Ahmad Pire, ein irakischer Kurde aus Graz, dann Ahmed Kaya oder Erol Sirin steht hier von der Türkei-Information aus Hannover und Barman Nirumand, ein Publizist aus Berlin. Dann finden im Wallgraben-Theater im Foyer in der Rathausgasse 5 wieder die Texte gegen den Krieg statt. Das ist eine Veranstaltung, die jeder und jede selber auch aktiv gestalten kann. Also ihr könnt Texte, Gedichte, Prosa, irgendwas mitbringen und eventuell auch vorlesen, wenn ihr dazu Lust habt, oder vortragen. Das Ganze findet jeden Tag jetzt diese Woche statt, von Montag bis Freitag, und zwar ab 10:30 bis ca. 12 Uhr im Wallgraben-Theater.
Ihr hört das Tagesinfo vom 10. Juni 1991.
Ja, dann noch ein Hilferuf, für die ich heute hier zuständig bin. Das Freiburger Forum ist wohl ganz gut angelaufen, aber die sitzen irgendwie auf dem Trocknen. Das Trinkwasser fehlt nämlich in dem Forumszelt. Und darum der dringende Hilferuf an Hörer, die da eben jetzt abhelfen können. Und zwar fehlen da 35 Meter Gartenschlauch. Vielleicht hat hier jetzt jemand bei euch im Keller rumliegen, wo sie irgendwie nur verschimmeln. Braucht die im Moment nicht und kann die dem AStA, also den Organisatoren des Forums gegen den Krieg, für eine Woche zur Verfügung stellen. Wer also 35 Meter Gartenschlauch überhaben sollte, wende sich bitte an den U-AStA der Uni Freiburg. Der wohnt in der Bertholdstraße 26, in der Eingang ist Niemensstraße. Die Telefonnummer ist 203 und dann 3782 oder 84. Ich wiederhole die Telefonnummer nochmal, 203 3782 oder 84. Oder man kann sich auch einfach in dem Forumszelt melden. Das befindet sich neben der Mensa 1 und die Mensa 1 ist in der Rempartstraße in Freiburg.
Mit Überraschungen wie Gartenschläuchen kann ich jetzt nicht mehr aufwarten, denn das war's auch schon. Das war das Info am Montag. Tschüss, bis nächste Woche.
Hier ist wieder das Info.
Das Montagsinfo.
Von Radio Dreikland.
Auf 102,3 MHz.